Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Heute mit einer etwas besonderen Folge. Am Mikrofon sind heute zu hören Daniel Koch
und Celine Leonora.
Und wir machen heute wieder eine gemeinsame Folge, die in der Regel so funktioniert, dass wir über unser gemeinsames Lesen sprechen und uns ein paar recht passende Rubriken, sage ich jetzt mal, zuwerfen und einige, die vielleicht ein bisschen weirder sind. Und am Ende habt ihr hoffentlich einen kleinen Zettel mit vielen guten Büchern drauf.
Ja, so ein Halbjahresbericht kann man sagen. Ist ja jetzt Juni. Wie ist das passiert eigentlich, dass auf einmal Juni ist?
Ich habe keine Ahnung. Genau, und hier passt es gerade sehr gut, weil jetzt ja auch so langsam die Sommerzeit und die Ferienzeit kommt und deswegen werden wir darüber natürlich auch ein bisschen sprechen. Aber mir fällt immer auf, wenn wir uns hier mal im Studio begegnen, mich interessiert immer total, ich bin so ein fürchterlicher Lesemessi und bei mir im Wohnzimmer stapeln sich die Bücher und ich habe noch nicht alle davon gelesen und lese immer 8 gleichzeitig. Ja. Deswegen, Celine, sag doch mal, wie sieht's bei dir lesetechnisch gerade aus? Alles aufgeräumt oder Leseflaute oder was geht bei dir am Bücherregal?
Boah, alles, also es geht alles irgendwie, aber ich habe jetzt zum Beispiel im Mai kein einziges Buch gelesen und das ist mir seit Jahren nicht passiert, aber ich habe auch mit Absicht mich dazu entschieden, einfach nicht zu lesen, weil ich gemerkt habe, es ist nur noch so Zwang, keine Ahnung, und irgendwie bin ich so übersättigt von Büchern momentan. Aber natürlich habe ich jetzt im Juni schon wieder eins gelesen, also es geht wieder bergauf, aber ich glaube einfach, wenn man sich die ganze Zeit so einen Pressure macht zu lesen, weil es ja auch hier für den Podcast wichtig, dass wir mal neuen Book-Content vorstellen, dass man irgendwann so ein bisschen das Gefühl für die Bücher verliert und irgendwie ist alles nachher nur noch das Gleiche. Und deswegen habe ich es mal ein bisschen, also ich hatte eine fette Leseflaute gefühlt seit einem halben Jahr immer mal wieder und kein Buch hat mich mehr so richtig gecatcht wie früher. Und deswegen habe ich es jetzt mal ein bisschen ruhen lassen. Und mein Bücherregal ist immer ordentlich, das wollte ich auch nochmal sagen.
Respekt.
Aber die Bücher stapeln sich trotzdem, weil natürlich höre ich deshalb nicht auf, Bücher zu kaufen. Ne? Ist ja klar. So sieht's bei mir aus. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich habe, ist schön, dass es anderen Leuten auch so geht, dieses Suchtverhalten, dass man dann unbedingt noch Bücher kaufen will. Ich kann halt an keinem Buchladen vorbeigehen und dann denke ich meistens auch, ach Gott, so eins oder zwei und dann gibt es halt bei mir in der Weserstraße auch noch so ein Antiquariat oder wie das heißt. Mm. Und der Typ macht immer eine wahnsinnig gute Auslage und dann gibt man da zwar nur 5 Euro raus, aber hat dann trotzdem wieder 5 Bücher dann dafür mitgenommen. Also bei mir ist es auch so, dass ich wild um mich rum lese und das bei mir eher noch eskaliert ist in den letzten Monaten. Also das Gegenteil von Leseflaute.
Oh.
Und ich auch das große Glück habe, sehr, sehr viele tolle Autorinnen und Autoren kennengelernt zu haben jetzt und neu entdeckt zu haben. Deswegen gibt es so ganz viele, ich finde es immer super, wenn man so eine neue Richtung für sich entdeckt und sich dann so ein bisschen so rein recherchieren kann. Wen gibt's da, wer empfiehlt wen?
Das machst du eh immer sehr gerne.
Genau, da grabe ich mich gerne so ein bisschen ein. Aber du auch so als BookTok-Expertin und selber ja auch als BookTokerin. Wie geht es dir gerade in so Leseflauten damit, dass jeder permanent ständig, der bei BookTok ist, diese Scheiße, Entschuldigung, macht am Ende des Monats so einen Stapel entweder zu fotografieren oder in die Kamera zu halten? Das sind die 18 Bücher, die ich im April gelesen habe. Ich weiß nicht, wie geht's dir mit solchen Videos?
Also wenn ich so eine Videos schon sehe, dann denke ich mir so, Respekt, aber wo nehmt ihr die Zeit her? Also es gibt ja auch Leute, die mega schnell lesen. Ich bin halt ein richtiger Slow-Reader. Also ich brauche so für in einer Stunde, glaube ich, lese ich so, wenn es gut ist, 40 Seiten. Und manche, also Freunde von mir einfach so manche 100 Seiten. Und ich denke mir so, okay, das ist richtig krass. Aber ich habe damit jetzt nicht so ein Problem, weil ich mache immer so ein Format, dass ich mache halt am Anfang des Monats so, das ist meine Leseliste, die Bücher möchte ich diesen Monat lesen. Und dann am Ende halt so einen Zusammenschnitt, wo ich halt auf dieses Video reagiere und sage, habe ich dieses Buch wirklich gelesen, was ich da vorgestellt habe? Und es ist meist witzig, weil ich habe meist nicht gelesen und meist einfach mal ein ganz random neues Buch oder so ein Reread gepickt oder so. Und das ist eigentlich ganz geil, weil das ist halt einfach ein bisschen authentischer, würde ich sagen, dass man auch mal ehrlich ist und sagt, nö, hab halt einfach jetzt gar nicht gelesen, ist auch nicht schlimm. Nächsten Monat wieder und wenn nicht, dann halt auch nicht. Aber ich habe dann wenigstens ein Video gemacht, wo ich sage, ja, halt, habe ich nicht gelesen, keine Ahnung. Ja.
Das finde ich auch gut, weil ich finde es immer so ein bisschen bescheuert, wenn man das Gefühl hat, das wäre irgendwie so ein Contest. So.
Ja.
Also man muss, das hat mich immer schon genervt, dieses Kanon-Denken, man muss den oder die gelesen haben und das ist bei diesen Videos, das wird von diesen Buchstapeln, auch wenn das gar nicht so gemeint ist, glaube ich, und auch wenn man diesen Stapel dann manchmal auch, also ich ziehe da viel Inspiration raus,
ja.
Aber ich finde, ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen so, wer hat den größten Stapel und das finde ich, das sollte halt Lesen nicht sein und ich glaube, sowas bringt einen auch in so eine Leseflaute rein, wenn man das Gefühl hat, ich muss und gar nicht mehr dieses,
ja,
geil, tolles Buch, ich will meinen Kopf reinstecken und erst irgendwie Stunden später wieder auftauchen. So.
Ich meine, Stapel ungelesener Bücher, da bin ich wirklich weit vorne, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe so 90 Bücher noch zu Hause, die ich noch nicht angefasst habe. Nicht die mitgezählt, die ich mal angefangen habe, muss man sagen.
Das beruhigt mich ungemein, das dürfte bei mir ungefähr so auch so. Also auf 60, glaube ich, komme ich auch schon und das finde ich schon unfassbar viel, aber Respekt.
Ja, ich habe halt auch mit 90, also bei 90 aufgehört zu tracken, so. Und halt, es sind schon wieder ein paar Bücher dazu gekommen, würde ich sagen. Deswegen, ich werde es nie erfahren, wie viele Bücher es wirklich sind. Ich werde auch nicht nachzählen, warum auch. Warum?
Also für die nächste Pandemie wärst du gerüstet, sozusagen, ja, auch also, wenn sie 3 Jahre dauert.
Ja, auf jeden Fall. Aber man will dann trotzdem wahrscheinlich dann das Buch, was man nicht hat. Bei mir ist es immer so, ich lese dann meist immer das Buch, was ich mir neu gekauft habe und nicht das Buch, was schon seit 3 Jahren in meinem Regal steht. Tut mir auch irgendwie ein bisschen leid dann für die Bücher.
Kenne ich gar nicht sowas. Nee.
Du liest immer von hinten nach vorne dann.
So ist es.
Sehr gut.
Ja, wir machen ja heute so ein bisschen, ja, Halbzeit auch, durchaus ein bisschen, aber auch, ja, sowas wie eine Sommerfolge, weil natürlich jetzt die Ferienzeit kommt und man
17 sieht Grad schon, draußen sind.
17 Grad draußen, genau, aber nicht den passenden Tag für gewählt, aber es gab schon mal ein paar heißere Tage zumindest und ich hatte zumindest schon mal so 1-2 Strandbad-Tage, wo man dann auf der Decke lag und gelesen hat. Deswegen jetzt mal so die Frage, was für eine Sommerleserin bist du denn? Weil Sommerlesen finde ich immer sehr spannend. Ganz viele Leute sagen, das muss man machen, das ist ein Thing,
ja.
Aber eigentlich, wenn das Wetter so richtig geil ist, will man ja eigentlich lieber in die Welt gucken und Dinge machen und nicht in Bücher gucken. Andererseits geht es am Pool sehr gut. Also was für eine Sommerlesende bist du so?
Oh, schwierig. Also wenn ich gerade einen Pool zur Hand habe, dann lese ich ganz gerne am Pool. Und also mache so zwischendurch Schwimmeinheiten und dann gehe ich wieder raus und dann lese ich. Das ist wirklich mein Sommer, mein perfekter Sommer in meinen Augen. So, also das hatte ich jetzt eine Woche in Kroatien, obwohl das Wetter manchmal nicht so mitgespielt hat. Aber sonst bin ich auf jeden Fall eine, die wirklich dann zu Sommerbüchern greift, die so das Sommerthema haben, um nochmal mehr diese Jahreszeit zu fühlen. Aber das mache ich generell mit jeder Jahreszeit so. Im Winter halt so winterliche Bücher und Herbst halt herbstliche. Deswegen habe ich auch immer so einen guten Stapel an Sommerbüchern zu Hause. Ist natürlich doof, wenn man halt jetzt in der Leseflaute ist. Aber sonst lese ich halt dann einfach richtig gerne draußen, muss ich sagen. Denn im Park oder so, wenn es die Zeit mal zulässt. Aber wie gesagt, so am Pool ist schon meine Favorite-Szene, glaube ich, dann. Und wie ist es bei dir?
Teilweise genauso. Bei mir wird es dann häufig, ich bin recht häufig in Zürich, privat und auch ein bisschen beruflich. Und da gibt es so diese Badi-Kultur, also diese Strandbäder. Und da gibt es halt eins am Zürichsee, das ist wirklich ganz wundervoll. So eine riesige Wiese, sehr viele Bäume auch, dass man immer so ein bisschen halb im Schatten liegen kann. Mhm. Und das ist bei mir ähnlich wie bei dir am Pool. Ein perfekter Sommertag ist dann morgens irgendwie um 9:10 dahin. Dann immer so halbe Stunde, 40 Minuten schwimmen, dann Stunde lesen, dann wieder schwimmen, dann Stunde lesen, irgendwann einen kleinen Mittagsdrink, sei es jetzt was Kaltes oder was Warmes und so. Und ja, also da fühle ich das mit dem Sommerlesen auch ziemlich, würde ich sagen.
Oh Mann, ja. Mann, ich möchte jetzt genau dahin, wo du was so beschrieben hast. Zwischendurch noch irgendwelche nice Snacks in sich reinschaufeln. Ja, das sehe ich.
So wird das bei mir nächste Woche noch nicht, aber die Woche drauf auf jeden Fall dann aussehen.
Schön.
Aber dann sind wir ja gleich schon beim Thema Sommerbücher. Das finde ich sehr spannend, das hast du schon mal in der Sendung hier gesagt, dass du immer so die Stimmung der Welt da draußen und das Klima sozusagen auch ein bisschen die Jahreszeit ein bisschen aufgreifst. Deswegen würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, welches Buch hast du denn jetzt im Auge für deine Sommerlesezeit?
Also ich habe erstmal muss man sagen, es ist Fantasy, was ja ein bisschen crazy, sagen wir mal, für Sommer ist. Aber ich wollte jetzt mal nicht diese typischen Sommer-Romance-Bücher hier vorstellen. Ich glaube, die kennt man, die sieht man in Buchläden. Ich wollte jetzt mal so ein Sommer-Fantasy-Buch vorstellen. Und das ist Daughter of the Pirate King. Das sieht so aus. Das ist jetzt hier die englische Ausgabe. Das kommt im November auf Deutsch raus. Und bei der Bücherbüchse, wo es so Special Editions gibt, da ist das sogar schon auf Deutsch draußen. Das ist irgendwie crazy. Das ist gefühlt so eine Ausnahme. Und das habe ich gewählt, weil ich finde generell Piraten und so, das hat irgendwas Sommerliches für mich. So generell ist es ja auch immer warm und dann Wasser, irgendwelche Meerjungfrauen, so, das ist für mich irgendwie Sommer. Und dieses Buch ist halt eins meiner absoluten Favorites. Also den ersten Teil habe ich gelesen, den zweiten Teil habe ich jetzt angefangen zu lesen. Da geht es halt um eine sehr, sehr starke Protagonistin, die halt Kapitän eines Schiffes ist. Also wie man schon beim Titel erkennen kann, die Protagonistin ist die Tochter des Piratenkönigs. Also der hat richtig viel Macht. Und sie ist halt schon seit klein auf trainiert worden im Kampf und in Strategie. Und sie ist mega schlau. Sie ist, glaube ich, so in dem Buch 17, 18. Und ist halt schon Kapitänin eines eigenen Schiffes und hat die Aufgabe von ihrem Vater bekommen, sich auf einem Schiff seines Gegners einzuschleusen als Gefangene. Und dort halt nach einem Stück Karte zu suchen. So, also irgendwie ist so eine wichtige Karte in drei Stücke gerissen worden und dann ist halt ein Stück auf diesem Schiff. Und es ist halt so geil, weil sie führt halt so alle an der Nase herum. Man weiß am Anfang gar nicht, dass sie es mit Absicht ist, also mit Absicht eine Gefangene ist. Aber das ist halt so geil, weil sie ist halt so strong, sie ist halt richtig gut im Kämpfen und man merkt das halt erst immer nach und nach und ich liebe halt so eine Charaktere. Und dann gibt's da halt noch den Bruder des Kapitäns von dem Schiff, der sie halt so ein bisschen immer im Auge behält und guckt, ob sie immer noch Gefangene ist und so. Und ja, die haben dann nachher so ein Ding miteinander, aber sie will natürlich keine Schwäche zeigen. Und ja, ich fand's einfach richtig toll. Jetzt auch, es hat irgendwie für mich einfach Sommervibes, alles mit Piraten. Und deswegen ist es eine große Empfehlung.
Ja, Piraten sowieso gerade hoch im Kurs, durch den anhaltenden One-Piece-Hype ja auch weiterhin.
Oh, ja. Oh
ist es Gott. Denn, das finde ich ja gerade bei diesen Piratengeschichten oder generell, das gibt's einerseits so in historischen Romanen und Filmen, aber auch mit diesen, es gibt ja sehr viele so mythische Elemente auch, Meeresungeheuer, Meerjungfrauen. Mhm. Ist das eine Welt, die eher dann auch so ein bisschen das Düstere von dieser ganzen Welt und so und die unteren Meeresbereiche auch so ein bisschen so reinspült? Oder ist es schon eher so dieses Abenteuerding, was da mehr im Vordergrund steht?
Also im ersten Teil ist es auf jeden Fall das Abenteuerding und im zweiten Teil, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, ich glaube, das steht auch hinten drauf. Also der zweite Teil heißt auch Daughter of the Siren Queen. Also sie ist halt Tochter des Piratenkönigs und aber auch Tochter von der Sirenenkönigin, sie ist so halb Sirene und hat halt so sehr viel Macht in der Hinsicht, sie mag die Seite nicht an sich, aber sie benutzt sie als Waffe sozusagen und deswegen ist auch ein bisschen mythisch und ein bisschen Fantasy deshalb. Ich weiß nicht, ob noch so Ungeheuer noch dazu kommen, muss ich mal gucken, ob es im zweiten Teil ist, aber was ich richtig gut fand, ist, dass hier, also ich bin ja ein richtiger Captain Jack Sparrow-Fan und generell ein großer Pirates of the Caribbean-Fan, dass hier einfach so ein Zitat vorne drin ist, nämlich "Let us not dear friends, forget our dear friends, the cuttlefish." Ja, und im zweiten Teil ist irgendwie so das Zitat irgendwie, ich weiß nicht genau, irgendwie so Hauptsache, wir haben rum oder so ist das Zitat und ich finde das halt mega sympathisch einfach.
Also schon auch ein bisschen humorvoll teilweise so ein bisschen.
Ja, es hat auch
dieses
so ein bisschen
ruppige.
Humor. Ja,
ja cool.
Genau.
Das klingt super. Ich habe in meiner Jugend viel Zeit in einer Piratenwelt Computerspielen verbracht.
Ist auch geil.
Deswegen, ja, finde ich auch. Das kann man so viel. Und funktioniert ja immer noch, diese Assassin's Creed Folge, wo es um Piraten geht, hat ja auch irgendwie großen Spaß gemacht.
Mhm. Ich sag jetzt, aber ich kenne mich aber gar nicht aus mit Computerspielen. Aber ich glaube dir einfach mal.
Lesen ist auch besser.
Finde ich auch. Okay, dann zeig mal dein Sommerbuch und inspiriere mich.
Genau, mein Sommerbuch hat tatsächlich gar nicht so viel mit Sommer zu tun eigentlich. Ich habe nämlich lange überlegt, was ich gerne im Sommer lese. Und ich merke dann, dass ich im Sommer ungern so Wälzer lese, also so hunderte und aberhunderte von Seiten. Ja. Und gerne bei Büchern lande, die so eine sehr klare, schöne Sprache haben. Also wo man also so ein bisschen reinlesen kann und dann eher so ein bisschen so Sätze vor sich hat, die wunderschön sind, aber nicht so viel Masse machen muss, sage ich jetzt mal. Und deswegen komme ich zu einem Buch, das auch gerade auf Deutsch erschienen ist, endlich. Das heißt im Deutschen Wir waren Sappho und ist im Schöffling Verlag erschienen und stammt von der Autorin Selby Wynne Schwartz. Ist halt auch so ein Bestseller-Ding, war halt auf der Longlist vom Booker-Preis und so weiter und so fort. Hat dieses sehr schöne Cover, wie ich finde. Also so ein gemaltes Cover und man sieht mehrere lesende und musikspielende Frauenfiguren. Und ich habe das Buch gepickt, weil Stichwort, ich mag es gerne, dann halt so verdichtete Sprache. Das Buch sieht so aus, wenn man halt reinschaut. Es sind pro Seite immer so, keine Ahnung, 4 bis 8 Absätze und es funktioniert tatsächlich in sehr, sehr kurzen Kapiteln. Also hier habe ich zum Beispiel gerade eine Doppelseite auf, wo quasi insgesamt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Absätze drauf sind, aber das auch noch gleich 3 Kapitel sind. Crazy. Und das, sowas lese ich gerne, so kleine intensive Lesehappen am Strand besonders gerne. Und Selby Wynne Schwartz erzählt darin so etwas wie sie macht einen eigenen Kanon auf quasi. Also Sappho war so eine ganz mystisch verklärte griechische Dichterin, eine klassische Dichterin, also vor hunderten von Jahren gelebt. Und sie lebte angeblich auf einer Insel, wo sie von jungen Frauen oder von Frauen allen Alters umgeben war. Mhm. Und sie gilt so ein bisschen, gerade für die queere und vor allem für die lesbische Literatur, so ein bisschen so als die Urmutter des Ganzen. Und Selby Wynne Schwartz macht nun quasi so eine alternative Geschichte auf und stellt uns ganz viele queere Autorinnen vor, die zu einer Zeit lebten, als es das Wort queer noch gar nicht gab oder es zumindest nicht so benutzt wurde und als sie das auch noch nicht offen zeigen durften. Mhm. Und sie macht das in so einem ganz eigenen Tonfall. Sie hat so ein alles verbindendes Wir immer darin und macht quasi so eine teilweise historisch belegte, teilweise dann fiktional erweiterte Geschichte daraus. Und man hat danach auch so eine ganz lange Bücherliste und
das mögen wir ja
total und will nochmal Virginia Woolf und all ihre Freundinnen und der Lesezirkel, der sie umgeben hat. Und deswegen ist das so mein Sommerbuch, weil man sieht es hier auch vielleicht, zwischendurch kamen dann auch immer so Fragmente von der Dichterin Sappho selbst. Da ist also kaum ein komplettes Werk überliefert, immer nur so einzelne Teile, die dann auch sehr intensiv sind. Und das ist dann so ein Buch, hier sieht man es auch, ich kritzel dann immer so Ausrufezeichen und Klammern an die Texte, die mir besonders gefallen, damit ich das später nochmal reinlesen kann. Und deswegen ist das ein sehr intellektueller, nein, nicht intellektuell, das klingt so fies, aber es ist sehr schön lesbar, eine wundervolle Sprache und man geht ganz schlau aus dieser Lektüre-Erfahrung wieder raus und hat viel gelernt über einen alternativen queeren Literaturkanon.
Ich finde es voll interessant, weil ich denke mir immer so im Sommer, ich will einfach was richtig Leichtes, was lesen, wo man nicht nachdenken muss und du einfach so bist, also ich finde das schon das Gegenteil, was du denn da so gepickt hast, vor allem noch auf Englisch, also so eine literarischen Texte dann auf Englisch, also ich lese ja auch manchmal auf Englisch, das Buch ist ja auch auf Englisch, Daughter of the Pirate King, aber ich glaube, das ist nochmal eine Stufe härter.
Aber das ist das Schöne daran, diese Sprache ist halt eigentlich sehr, also simpel ist das falsche Wort, also sie benutzt sehr klare, starke Sätze und sehr eindeutige Bilder, also es hat halt überhaupt nicht so eine, wie soll ich sagen, also man hat nicht so eine Hemmschwelle und es schreit auch nicht Hochkultur, sondern erzählt halt so sehr empathisch und leidenschaftlich davon. Und selbst als nicht queere Person hat man danach so einen Weltveränderungsdrang.
Oh, das
und
ist schön.
Und denkt so, krass, was so krasse Frauen es gab. Und deswegen ist das sehr zugänglich und funktioniert, glaube ich, auch am Pool ganz gut.
Ja, und das ist ich finde das Cover auch echt cool und es sieht auch irgendwie so ein bisschen griechisch-antik aus, die Frauen? Also ist es vor allem aus dieser Zeit oder wirklich Frauen aus jeder Zeit oder Texte aus jeder Zeit? So?
Sie hört, glaube ich, ungefähr dann so in den 70ern aus, auf. Also es gibt noch viele, die zum Beispiel halt im Spanischen Bürgerkrieg dann geschrieben haben und aktiv waren. Es gibt noch Frauenrechtlerinnen, die dann halt so Vorkämpferinnen waren. Das geht, glaube ich, so bis in die 70er ungefähr rein. Und man könnte es dann noch, also ich habe nachher gedacht, mich hätte es auch noch interessiert, wenn man das auch noch so auf ganz moderne Figuren, auf eine Amy Winehouse oder auf eine Courtney Love oder sowas halt
ganz modern
hochgezogen hätte, genau. Ja.
Interessant auf jeden Fall. Das muss ich mir mal angucken. Hast du da das ausgedruckte, wie das Cover auf Deutsch aussieht eigentlich?
Leider nicht, aber brauche ich gar nicht, weil das deutsche Cover ist exakt das gleiche.
Okay, gut. Ich dachte, du bist vorbereitet und hast dir noch das Cover ausgedruckt, aber das ist ja dann praktisch, wenn das, ich finde es eh richtig gut, wenn das Cover gleich bleibt. Das, ja. Also wenn das Cover schön ist und gleich bleibt, das muss man auch dazu sagen.
Ja. Das stimmt. Und da muss man leider sagen, finde ich, sind die englischen Cover oft schöner.
Ja, ich meine, hier, Daughter of the Pirate King ist auch einfach ein Augenschmaus, muss man sagen.
Definitiv.
Ich liebe auch, wenn Gold drauf ist auf dem Cover, dann, also ich bin wie so eine Elster, ich kaufe sofort. So.
Und da macht es ja auch Sinn, dass man noch ein paar Golddukaten über die Typo schreut.
Das stimmt. So, jetzt kommen wir mal zu unserer zweiten Kategorie. Meine Favorite-Kategorie, weil man da so ein bisschen ins Ranten kommt, nämlich sag mir mal, was dein, ich will jetzt nicht sagen schlechtester Read war, aber welches Buch dich jetzt nicht so überzeugen konnte dieses Jahr und warum und worum es darin geht.
Ja, es könnte tatsächlich am Ende des Jahres auch der schlechteste Read des Jahres sein. Ich hatte so einen dummen Impuls, dass ich gedacht habe, ich lese mal wieder einen Thriller. Das ist eigentlich kein dummer Impuls. Nee. Ich habe dann dummerweise aber einen Thriller von einem Autoren, den ich, keine Ahnung, als, weiß ich, vor 20 Jahren oder so viel gelesen habe, nämlich John Grisham. Mhm. Den kennt man vielleicht, der schreibt immer so Thriller und Krimi-Autoren, die ganz häufig in so einer Anwaltswelt spielen. Und es gab zum Beispiel die sehr berühmte Verfilmung, auch mit Tom Cruise war es, glaube ich, Die Firma. Und das war dann, wo ein junger Anwalt dann halt die Machenschaften von seiner Anwaltskanzlei enttarnt und die dann auffliegen lässt und dann so ein Gericht.
Klingt cool.
Damals mochte ich so ein bisschen diese Gerichtsdramen und mochte dann auch gerne, also in Büchern, aber auch in Filmen, dann so sehr intensive Gerichtsszenen. Und dann hatte ich halt gelesen, dass John Grisham eine Fortsetzung von Die Firma geschrieben hat, wo derselbe Protagonist nochmal zurückkommt, Mitch McDear, dieser jetzt nicht mehr ganz junge Anwalt, und der wird dann auch wieder so in so Dinge reingezogen. Und in diesem Fall ist es so, dann wird es plötzlich sehr thrillermäßig, 100 Seiten lang passiert gar nichts und es ist halt so selbstbesoffen und so ein erfolgreicher Anwalt, der jetzt auf sein Leben zurückblickt, und das war, ist schon maximal unsympathisch. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell, es gibt eine Erführung, plötzlich ist man in Libyen, es werden Menschen geköpft und er soll dann irgendwie dann als Anwalt da vermitteln. Und das war so ein Buch, also das hat sich so gelesen wie so ein Unfall. Ich habe dann auch meine Grisham-Bücher, die 5, die ich hatte, nochmal rausgeholt und festgestellt, ja, also der Sprachstil hat sich nicht großartig geändert. Oh, es ist halt also alles sehr ungelenkt und es ist halt alles so ein moralisch überhöhter Charakter. Und also man hat auch ständig das Gefühl, der Autor holt sich auf seinen Berufsstand einen runter und die Anwälte sind die besten Menschen der Welt. Und wenn man jetzt gerade in die Welt guckt, wird das ja nirgendwo eingelöst. Grüße gehen raus an Till Lindemanns Anwalt und wenn es da noch alles so gibt. Und die Leute, die halt den Cum-Ex-Skandal irgendwie gemacht haben und so. Und das ist also alles überhaupt nicht zeitgemäß. Und dann dieser komische, also das spielt auch schon einige Jahre zurück, wo dann halt noch irgendwie Gaddafi in Libyen unterwegs ist und so und soll dann so politisch werden. Und es war halt also von Anfang bis Ende eine ziemliche Produktenttäuschung. Ich habe mich durchgequält, weil ich dachte, vielleicht kommt noch der ganz große Knall, aber ich habe teilweise wieder das Gefühl gehabt, irgendwie John Grisham hätte mir so einen Fleischerhaken in den Rücken gehauen und mich dann so verbluten bis auf die letzte Seite gezogen, wo ich dann erschöpft zusammenbreche. Boah. Ja, also war nicht so geil. Wie war es bei dir? Gab's ein Buch, das bei dir auch so harte Reaktionen der negativen Sorte ausgelöst hat?
Ja, absolut, muss ich sagen. Also, aber so, also es geht in eine ganz andere Genre-Richtung. Warte, ich zeig dir jetzt erstmal das Cover. Es heißt Dear Love, I Hate You. Das ist ja gerade wieder von Elijah Greenwood oder Elijah Greenwood. So sieht's aus.
Ist ja eigentlich, also der Titel ist ja eigentlich schon, ist ja eigentlich sehr genial, finde ich.
Dear Love, ist eigentlich noch genialer, wenn man weiß, warum der Titel so ist, sozusagen. Ich fange einfach mal an zu sagen, worum es darin geht. Und dann sage ich, was ich nicht so mochte.
Scheint einiges zu sein.
Ja, also, wo fange ich an? Also es geht halt um die Protagonistin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, um ehrlich zu sein. Und sie ist halt so ein unscheinbares Girl, was trotzdem richtig pretty ist, aber es sieht ja niemand so, halt so ein typisches, also es ist eigentlich ein typisches Highschool-Buch. Und dann fängt sie irgendwie eines Tages, also sie arbeitet in der Bibliothek und sie findet irgendwie ein Buch oder nein, sie hat sozusagen einen Brief an ihre Lehrerin geschrieben, einen Hassbrief an ihre Lehrerin, wo einfach nur so, um sich abzureagieren, hat das aber in so einem Bibliotheksbuch liegen gelassen und dann hat es eine unbekannte Person gefunden und darauf geantwortet und so ein paar Rechtschreibfehler markiert und so. Also ich fand es richtig lustig.
Eigentlich ganz sweet.
Es war auch lustig, es war irgendwie, also wie gesagt, einfach die hatten beide Humor und dann haben die halt so eine Schreibbeziehung aufgebaut sozusagen und nebenbei ist dann halt auch so viel Highschool-Shit passiert und bis dahin einfach fand ich es echt gut und dann wusste man nachher auch schon, dass es der Typ ist, der die ganze Zeit halt dieser Bad Boy war in der Geschichte, also es war total klar von Anfang an, aber ich glaube, das sollte auch so sein und die beiden haben nachher so eine ganz komische Beziehung miteinander. Also jetzt noch keine richtige feste Beziehung, aber immer dieses Hin und Her und Auf und Ab und dieses Toxische. Und dann ging es die ganze Zeit nur um Sex. Also es war wirklich auch unangenehm, wie oft und lang so eine Szenen beschrieben wurden, obwohl die in der Highschool waren. Also die waren so 17, 18. Ich finde, das ist so No-Go, sowas zu schreiben. Ich weiß nicht, also es gibt ja Young Adult, da passiert sowas nicht. Und es gibt New Adult, so ab, keine Ahnung, 18 oder wenn die halt im Studium sind, da passiert halt sowas öfter. Und ich fand das nachher einfach nur noch viel zu viel. Und auch hat man sehr viel aus seiner Sicht gehört. Und bei ihm ging es auch die ganze Zeit nur um das eine. Und ich dachte so, ey, wo ist denn hier diese lustige Love-Story hin, die am Anfang angeteasert wurde mit den Briefen? Es ist halt auch, wie gesagt, sehr schnell rausgekommen, für die Länge des Buches, dass die beiden miteinander schreiben. Also es war schon an der Hälfte raus und die letzte Hälfte war irgendwie die ganze Zeit nur dieses verwirrte Zeug. Und das hat mich einfach gar nicht abgeholt. Und ich war halt echt enttäuscht, weil mir das empfohlen wurde, mir das gezeigt wurde. Ich habe das als Hörbuch auch noch gehört. Also ich habe halt, also ich finde so eine Szene als Hörbuch hören ist nochmal unangenehmer, als sie zu lesen. Ja.
Vor allen Dingen, wenn sie schlecht geschrieben sind. Also wenn man die als unangenehm empfindet, dann merkt man ja schon, hat der Autor oder die Autorin halt nicht geliefert. Dann sollte man es lassen.
Ich finde generell auf Deutsch auch so eine Szene zu lesen. Und ich glaube, das ist ja auch eine Übersetzung, ist ja auf Englisch rausgekommen. Und ich finde, die Übersetzungen sind auch einfach cringe. Ich finde, ich habe noch nie, glaube ich, was auf Deutsch gelesen, wo ich mir dachte, also doch selten, was auf Deutsch gelesen, wo ich mir dachte, nice. Aber ich bin da auch, glaube ich, empfindlich. Also viele mögen das ja und viele feiern das Buch auch genau deshalb. Aber für mich ist es halt ein No-Go einfach. Also war zu viel, war zu unangenehm. Und der Typ, also es hat sich nachher auch alles widersprochen. Die Charaktere waren einfach nur nervig. Ja, also alles hat nicht so gestimmt.
Ich finde es ja ganz schön immer, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber es gibt, glaube ich, einmal im Jahr diesen Preis für The Worst Sex Scene in Fiction. Mm. Und da, wo dann auch sehr große Namen dabei sind und wo man selbst halt auch, wenn man die großen Namen alle gelesen hat, in Anführungszeichen, halt einfach auch so viele Cringe-Momente hat oder halt einfach auch, also gerade wenn man halt in der Literaturgeschichte und in das, was die Deutschlehrer damals als Kanon verkauft haben, ist man ja auch einfach ganz häufig in sehr übergriffigen Situationen, die man auch wirklich eigentlich nicht lesen will.
Ja.
Deswegen, ist eine hohe Kunst und sollte man vielleicht häufiger auch einfach mal lassen, wenn man
sich kann. Also es ist wirklich, glaube ich, super schwer, das zu schreiben, dass es nicht unangenehm ist. Also wie gesagt, ich glaube, ich bin noch ein bisschen anders. Mir ist halt, ich mag sowas halt einfach nicht lesen, so reizt mich nicht, aber viele lieben das ja. Also da muss man halt auch einfach, glaube ich, immer an den richtigen Leser geraten, also das Buch. So ist es.
Total. Und ich finde halt irgendwie ganz spannend, also mir ist so aufgefallen, dass wenn es mal so Szenen gab oder so Stimmungen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich hot und gut gemacht, dann kamen die in den meisten Fällen eigentlich von Autorinnen. Und ganz meistens waren es dann auch die, wo man halt nicht explizit auserzählt, was passiert, sondern wo man halt
das so offen lässt.
Genau, und psychologisch arbeitet und halt beschreibt, was das halt irgendwie mit dem Körper, mit Gefühlen auslöst, wenn jemanden halt so total crazy in Love verfällt oder so. Ja. Also deswegen, könnte man auch eine Sondersendung zu machen, aber
Lieber nicht,
genau. Wir schreiten jetzt weiter und kommen jetzt zu einer Rubrik, die so auch alle paar Wochen mal in unserer Podcast-Reihe auftaucht. Wir haben nämlich irgendwann mal gedacht, damit wir uns nicht immer sklavisch an den Veröffentlichungsrhythmus halten müssen, dass wir alle paar Monate auch mal ein Lieblingsbuch reinschmeißen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir heute mal ein aktuelles Lieblingsbuch. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir war es tatsächlich auch so, ich habe einfach nachgedacht, Lieblingsbuch, was fällt mir da gerade ein? Und dann zack, reingegriffen. Ja. Wie war es bei dir? Hattest du gleich eins parat oder musst du dann immer so ein bisschen mal so die Gefühle abklopfen, so für welches Buch schlägt mein Herz denn gerade besonders?
Ich denke nach, okay, ich habe gerade eins gelesen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt vor kurzem beendet habe. Und ich glaube, viele, die mich auch so verfolgen auf den Social-Media-Seiten, die haben das auch gesehen. Das ist die Fortsetzung von We Were Liars von E. Lockhart. We Were Liars, generell sehr beliebt und berühmt seit 2014, ist so, passt gut in den Sommer, ist also eine Sommerempfehlung, ist aber auch so Mystery und ein bisschen so Spannung und Thriller-Aspekte und man denkt die ganze Zeit nur, warum und was passiert da am Ende. Und der zweite Teil geht halt sozusagen nicht weiter, sondern geht halt um die Mütter von den Protagonisten aus dem ersten Teil, das heißt Family of Liars, das habe ich jetzt gelesen. Und ich fand es einfach richtig nice, weil ich mag halt den Schreibstil von E. Lockhart, die ist halt, also man merkt kaum Emotionen von den Charakteren. Ich finde das richtig nice, weil dann alles durch den Dialog stattfindet, diese ganze Emotion, oder einfach der Leser das fühlt, ohne dass ihm gesagt wird, wie die Person sich fühlt. Finde ich auch interessant, ist auch sehr einfach, aber das habe ich sehr gemocht und es geht halt um die Schwestern, also die drei Mütter aus dem ersten Teil, wo sie jung waren, und da erzählt halt sozusagen die älteste Tochter eine Story aus einem Sommer, wo halt die Schwestern etwas getan haben, was niemals erwähnt werden durfte danach. Also man weiß ungefähr, in welche Richtung das geht. Und es hat damit angefangen, dass so haben halt so eine Privatinsel, das sind halt so rich people, und die fahren halt jeden Sommer auf so eine Privatinsel. Und diesen Sommer sind halt so Jungs auf die Insel gekommen, die von der Cousine irgendwie mitgebracht wurden. Und die haben alles so ein bisschen durcheinander gerüttelt, vor allem der eine Typ. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit so, es ist so toxisch und schlimm. Und gleichzeitig ist dann halt auch noch, das ist, glaube ich, kein Spoiler, weil das, glaube ich, liest man auch, hinten ist halt eine der Schwestern, also es waren mal vier Schwestern, ist halt eine vor so ein paar Jahren gestorben da, und die Protagonistin hat halt jetzt dadurch so ein paar Probleme entwickelt, so ein Tablettenproblem, und man weiß halt manchmal nicht, was real ist und was halt den Tabletten geschuldet ist. Und generell hat sie aber trotzdem eine richtig nice Sommerzeit zwischendurch, und die Mutter organisiert auch richtig geile Sommerfeste. Und das habe ich halt irgendwie richtig doll geliebt an dem Buch, weil es hatte diesen Sommervibe, aber auch diesen Thrilling-Vibe, man weiß nicht, was passiert. Und das Ende war wieder crazy, muss man sagen. Nicht so krass wie bei We Were Liars, was jetzt übrigens auch eine Amazon Prime-Verfilmung bekommt.
Das habe ich schon gesehen, und der Cast ist ja auch schon ein Augenschmaus, muss man sagen.
Passt. Ich finde, das passt richtig gut, der Cast, und das ist eigentlich mit immer das Wichtigste, so um erstmal die Fans von den Büchern zu beruhigen. Ja, genau, das war auf jeden Fall mein Lieblingsbuch in letzter Zeit. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, bei mir wird's wieder ein bisschen abgründig. Aber mir ist eingefallen, ich lese gerade noch mal eine Kurzgeschichtensammlung von Mariana Enriquez, die auch schon hier im Podcast war. Zu ihrem letzten Roman konnte ich sie in Berlin tatsächlich zum Gespräch treffen. Mhm. Und ist
hört
halt
alle rein.
Genau, kann ich gerne nochmal in die Shownotes reinpacken. Und ich bin da wieder drauf gekommen, weil ich stelle immer wieder fest, ich liebe diese Form der Kurzgeschichten. Mhm. Und ich habe das unheimlich gerne, dass ich so zwischendurch so eine intensive Kurzgeschichte so wegsnacke. Mhm. Und dann halt an einem so einem Leseabend dann eine komplette Geschichte abschließen kann. Und ich lese auch gerade wieder den neuesten Band von Stephen King. Der hat wieder einen Short-Story-Band rausgebracht. Ihr wolltet es dunkler oder You Want It Darker, glaube ich, wie dieser Leonard Cohen-Song heißt das. Mhm. Und da bin ich dann wieder bei Marianne Andriques gelandet. Und das Buch, das ich mithabe, gibt's leider nur auf Englisch, The Dangers of Smoking in Bed. Das ist noch nicht übersetzt worden. Und ich habe das damals...
Sieht cool aus.
Genau, ich kannte sie gar nicht und habe mir das am Flughafen gekauft, in einem ganz gut sortierten Buchladen. Mhm. Und dachte so, das ist eigentlich genau das... Also das Cover, das spricht mich jetzt so total an. Also da ist so eine Cartoon-Figur drauf und das ist so ein sehr abgründiges Bild, so ein Emo-Gothic-Frauengesicht und es ist ein drittes Auge auf der Stirn und aus dem anderen Auge kommt eine Zunge raus, die eine Kippe hält. Also es hat auch so einen gewissen Witz. Und
mir gefällt das Lesezeichen vor allem, was du benutzt.
Ach so, ja, stimmt. Das ist, genau, ein DHL-Paketschein. Das war ein bisschen improvisiert heute. Und genau, und Marianne Enriquez ist eine von diesen Autorinnen, die ein bisschen dafür gesorgt haben, dass es gerade so einen kleinen Boom gibt um lateinamerikanischen Horror, was auch daran liegt, dass die jetzt gezielt mehr übersetzt werden. Und ich kann jedem empfehlen, das ist eine perfekte Einstiegsdroge, wenn man halt mal so einen Horror lesen will, der schon auch von den Kurzgeschichten von Stephen King sehr inspiriert ist. Also das hat mir damals auch erzählt, dass das ein großes Vorbild war. Und sie bringt dann viel so die argentinische Geschichte und Mythologie damit rein. Und es ist auch immer sehr politisch, also sie ist sehr links und es gab da halt ja in ihrem Land eine Militärdiktatur, wo ganz viele Menschen wirklich verschwunden sind, die dann von der Regierung tatsächlich, also da gibt's ganz grausige Geschichten, die wurden teilweise aus Helikoptern über dem Meer abgeworfen und ganz viele Leute vermissen immer noch Menschen und haben nie zum Beispiel die Überreste finden können. Und es gibt halt ganz viele, die diesen Part der Geschichte verdrängen wollen, gerade die rechtskonservativen Kräfte. Und das vermischt sie halt mit so einer punkigen Attitüde, aber halt auch mit so einem gewissen Sadismus, den gute Horrorautorinnen und Autoren haben müssen. Und ich liebe es immer von so fiktiven Musikerinnen oder Musikern zu lesen. Das ist wahrscheinlich Berufskrankheit als Musikjournalist. Aber da gibt's auch eine Story und allein dafür lohnt sich das immer schon wieder. Die heißt Meat. Und das ist so eine ganz abgründige Geschichte. Da geht es um so einen Sänger, der ganz dunkle Musik macht und der so sehr verrückte Fans hat. Meistens sind es junge Frauen. Und der irgendwann ein Album rausbringt, das mit einem Flüstern endet, wo er quasi flüstert, wenn ihr von meinem Fleische esst, dann wird sich diese Musik immer verbreiten. Boah. Und daraus macht sie dann aus ganz vielen... Und eigentlich sind das Motive, die halt so eigentlich so ein Standard-Trope sind in Emo-Songs, wo halt so Kannibalismus halt so fast schon ein bisschen cool ist, was ich auch ein bisschen befremdlich finde. Ja, ein bisschen. Und sie denkt das einfach konsequent mal zu Ende zum Beispiel. Und es gibt halt ganz viele sehr starke Frauenfiguren auch da drin. Und es gibt Göttinnen aus der argentinischen Kultur, die ich, von denen ich vorher noch nie gehört hatte. Und ja, deswegen kann ich das jedem empfehlen. The Dangers of Smoking in Bed. Ihr anderer Kurzgeschichtenband ist übersetzt worden, der leider nicht, aber ist auch ein sehr zugängliches Englisch. Traut euch mal ran, ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher und sieht unfassbar cool aus auf dem Nachttisch.
Ja, ich bin auch einfach Fan. Ich könnte es die ganze Zeit angucken. Aber trotzdem, die Themen wären mir, glaube ich, ein bisschen too much, obwohl es auch cool ist. Also too much, das mit dem Kannibalismus jetzt nur. So. Aber eigentlich auch interessant, ich weiß nicht, also.
Du bist doch aber auch relativ viel so in sehr dunklen Fantasy-Welten unterwegs,
stimmt,
ne?
Stimmt allerdings, aber ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich lieber dieses Düstere schreibe, weil ich habe da dann so die Kontrolle drüber und keine Ahnung, also Kontrolle eh wichtig und Lesen auch, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also Fantasy immer gut, aber wenn es dann halt so ins Real Life abdriftet, dann ist manchmal befremdlich. Aber ich habe auch tatsächlich noch nie sowas gelesen, was mich richtig geschockt hat. Ja.
Ja, ich bin damals mit 12 mit Stephen King angefangen und das war vielleicht ein bisschen zu früh. Also nach dem Buch Stark hatte ich wirklich wochenlang Albträume und S hat mich auch eine ganze Weile beschäftigt und ich habe Horrorclowns gesehen. Also von daher.
Same mit 50 Shades of Grey bei mir mit 13.
Oh Gott.
Genauso wie mit Albträumen zu tun.
Da kommt aber vielleicht auch deine Abneigung gegen schlechte Sexszenen her. Kann das?
Ich glaube tatsächlich, früher fand ich das gut, aber keine Ahnung, nachdem meine Mutter mich gezwungen hat, auch mit ihr die Filme zu gucken.
Oh mein Gott.
Ich hoffe, sie hört diese Folge nicht. Mama, ich hab immer richtig gerne diese Filme geguckt, aber da war es dann auch irgendwie vorbei, glaube ich, hier an dem Punkt, dass, keine Ahnung, was eben Mütter mit 50 Shades of Grey so haben, also.
Das ist auch ein Phänomen, was ich nie verstanden habe.
Wirklich, also richtig viele Mütter von meinen Freundinnen haben auch so diese DVD-Sammlung zu Hause und haben die so wie in so einem Altar da stehen.
Ganz schlimm. Ich habe mich da auch mal dran versucht, weil es ist ein Hobby von mir, mich durch Skandalliteratur zu lesen. Und ich dachte, da regen sich so viele. Das ist ein Buch, was halt irgendwie viele auch zum Erröten bringt. Das muss man eigentlich gelesen haben. Ich habe es da nicht ausgehalten.
Aber also, das ist ja auch gar nichts, dieses Buch gegenüber von Dark Romans, was jetzt gerade also auf dem Markt ist. Also das ist ja wirklich absolut crazy, was in Dark Romans Büchern manchmal passiert und dass ja Shades of Grey so kuschelig.
Zu Vanilla.
Ja, wirklich. wirklich so krass. Da gehen wir jetzt mal nicht ins Detail rein.
Ich glaube auch, aber das finde ich immer schon, mir ist das schon bei diesen Krimis immer aufgefallen, wenn man schon denkt, also ich finde es ja immer noch ein bisschen lame, dass man genau sieht, welche Zielgruppe gendermäßig jetzt einen Verlag für ein Buch hat. Mhm. Und habe dann aber ich hatte das mal, als ich dann zum ersten Mal so Karen Slaughter und so gelesen habe, wo man dann halt, die Bücher sehen alle so unschuldig aus und haben dann auch so schöne rote Farben und so und dann machst du die erste Seite auf und hast einfach so eine ultra brutale Szene, wo man auch so denkt, so, okay.
Ich wollte die auch lesen letztens, also da, als ich so auf den Thriller-Hype auf einmal aufgesprungen bin. Gut, dass ich es vielleicht nicht gemacht habe, wenn du das jetzt so sagst.
Also es geht auch, sie hat schon faszinierende Charaktere auch, muss ich sagen. Und gerade Bones mag ich auch sehr, die ist ja auch ihren Geschichten entsprungen. Aber da geht es schon wirklich hart zur Sache. Also Mord, Totschlag, Vergewaltigung und mit einem Sadismus auch ausformuliert, dass ich dachte so, huch, okay. Von wegen, Männerbücher sind hart.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, dann sind wir jetzt schon in Anführungszeichen bei der letzten Rubrik. Und da passt es ja eigentlich ganz gut, dass man zum Schluss noch so einen kleinen Ausblick wagt.
Ja.
Jetzt, wo du das ja zum ersten Mal jetzt so ein bisschen oder zum zweiten Mal vielleicht schon hast bei uns im Podcast-Game, es ist immer so das Ritual, wenn wir hier den Podcast für das Jahr planen, man kriegt dann die Jahresprogramme oder vielmehr die Halbjahresprogramme. Mhm. Die Zeit war jetzt gerade wieder, die großen Verlage breiten aus, was sie in den nächsten Monaten im Angebot haben. Ich finde das immer sehr spannend, aber auch ein bisschen erschlagen. Wie geht's dir mit, wenn du von unserem Kollegen dann immer die Auswahl zugeschickt bekommst und wir dann halt überlegen, okay, wo lohnt sich ein Interview, wo kann man eine Folge machen?
Na, sehr schwierig, vor allem wenn man dann gerade in der Leseflaute steckt und denkt so, ich kann eigentlich gerade gar nichts lesen, aber ich will natürlich auch, also ich will ja nicht so sein, ne? Also deswegen habe ich so ein paar Bücher gesagt, die mich interessieren. Zum Beispiel das neue Sally Rooney Buch, was rauskommt. Da bin ich ja richtig hyped, Intermezzo. Aber also das ist jetzt aber nicht mein Buch, worauf ich mich freue. Ne? Aber es ist trotzdem
der Bonus-Track,
worauf ich mich freue, genau. Ja, also ich fühle mich dann auch immer sehr erschlagen und ich brauche dann auch erstmal eine ruhige Minute, wo ich mir das dann alles angucke. Es gibt ja auch so, also dann wird einem auch erstmal klar, wie viele Verlage es eigentlich gibt.
Das ist ein Punkt und wie viele Bücher immer rauskommen und die sind dann immer sehr schön gelayoutet. Man sieht dann meistens auch schon das Cover und hat dann eine Kurzbio, aber man wird dann halt so auf jeder Doppelseite in so eine neue Welt reingeworfen.
Ja.
Und da muss man sich schon so ein bisschen durchkämpfen.
Ich gucke dann immer so, wie viele Seiten hat das Buch als erstes?
Das stimmt.
Weil ich habe momentan einfach lieber so kürzere Bücher und wenn da schon so steht 667, sage ich so, nee du, lass mal.
Das liebe ich ja an BookTok, dass man da, wenn man da ein paar Mal richtig abgebogen ist, dann bekommt man solche Empfehlungen wie 4 weirde, literarisch großartige Bücher, die ihr in einem Setting durchlesen könnt. So. Mhm. Das finde ich ganz gut. Ist ein guter Service da immer.
Ja, bitte sehr.
Bitte sehr. Soll ich mal loslegen?
Ja.
Ja, mein Buch ist wieder, ich merke schon, ich komme hier die ganze Zeit mit den Gute-Launen-Themen hier. Mord, Totschlag, Kannibalismus.
Normal.
Normal. Ich bin eigentlich ein sehr sonniges Gemüt, aber ich brauche das, glaube ich, immer als Gegenpol. Ist wahrscheinlich genauso wie mit dir, dass du gerne so die düsteren Sachen schreibst, wo man dann vielleicht auch manchmal überlegt, so interessant, wo kam das jetzt her?
Naja, frage ich mich auch manchmal.
Bei mir ist es ein Buch, das auf Englisch schon draußen ist und da lese ich es gerade schon, bin aber erst auf Seite 50. Es kommt im Eichborn Verlag raus, Ende Oktober. Es heißt Bright Young Women, auch in der deutschen Übersetzung, was ich irgendwie komisch, aber irgendwie auch gut finde. Mhm. Und stammt von der Autorin Jessica, das ist interessant, Knoll heißt das Wort, ich weiß nicht. Es ist englischsprachig, ob sie sich Knoll dann ausspricht. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal ganz deutsch Jessica Knoll. Und das Buch hat ein Thema, was mich so ein bisschen interessiert seit Jahren. Ich lese immer wieder ganz gerne so literarische Bücher, die sich mit True Crime beschäftigen. Und ich liebe und hasse True Crime. Ich hasse so ein bisschen so diese Podcast-Welt drumherum. Also Weird Crimes finde ich großartig. Da liebe ich aber auch die beiden, die es moderieren. Mhm. Aber so ganz viele von denen, die plaudern mir einfach zu sehr über wirklich abgründige, schicksalhafte Dinge. Das finde ich in einer Art und Weise, stört mich das eher. Aber es gibt so ein paar ganz tolle Bücher. Maggie Nelsons, Die roten Stellen empfehle ich immer wieder gerne. Mhm. Und Bright Young Women ist rein fiktional, greift aber teilweise Themen auf, die dann halt sehr real mit dieser True-Crime-Welt zu tun haben. Es geht eigentlich darum, dass 1978 in Florida ein Massenfemizid stattfindet. Also ein Mann dringt in ein Studentenwohnheim ein, geht von Zimmer in Zimmer und tötet halt mehrere Bewohnerinnen. Und der Mörder wird einer der berühmtesten Serienmörder der USA und dann passiert das, was dann immer passiert. Die Medien sind wahnsinnig interessiert, aber auch immer mehr am Mörder interessiert als an den Opfern tatsächlich. So die misogyne Note wird dann ganz gerne mal übersehen und das Buch wird dann erzählt überwiegend aus den Stimmen der Überlebenden und einer Hauptzeugin und man merkt dann relativ schnell, dass diese Hauptzeugin oder die Überlebenden nicht zwar natürlich auch Opfer sind und halt unter Survivor's Guilt leiden, aber auch darunter leiden, wie die Öffentlichkeit mit diesem Mordfall umgehen und wie dann quasi der Serienmörder dann auch wieder zum Held wird, was jetzt zum Beispiel auch bei Jeffrey Dahmer der Fall ist, diese fürchterliche Serie da, die wirklich, also ein absoluter Schlag ins Gesicht ist, dabei hätte man da sehr interessante Dinge zu erzählen können, nämlich zum Beispiel, wie die ganze Gesellschaft und die Polizei versagt hat, den Typen zu finden, weil er Menschen umgebracht hat, die keine Sau interessiert haben. Und Bright Young Women spielt damit und hat dann auch noch so dieses Element, das lese ich besonders gerne, so diese Female Rage. Also es gibt dann halt auch, die nehmen dann auch auf eine gewisse Art und Weise Rache. Und nach den ersten 50 Seiten finde ich es sehr, sehr interessant, wie das geschrieben ist. Und ich liebe es immer sehr, wenn man dann real wirkende Verbrechen dann auch in so einer Form aufarbeitet, dass man halt Zeugen aussagen und so hört. Und es ist so ein bisschen zusammengebastelt und hat halt auch so ein ganze, ja, also man rootet dann auch für die Opfer und wünscht dem Mörder dann auch alles andere als das Rampenlicht, sondern das schlimmste Ende, das man sich vorstellen kann, was natürlich moralisch auch fragwürdig ist, aber ja, deswegen freue ich mich sehr drauf, dass das Buch schon gepickt wurde, weil es ist ja immer gar nicht so leicht, ob sich ein Buch lohnt, ins Deutsche zu übersetzen. Man hört das immer wieder von den Verlagen, dass ganz viele, die dann Zielgruppe sind, das dann eh schon auf Englisch lesen und deswegen ist das ja immer ein sehr schwieriges Thema, aber deswegen, bei mir ist es Bright Young Women.
Zeig mal das Cover.
Jessica Knoll. Das sieht auch ein bisschen evil aus, wie so ein 70er Jahre True Crime Buch wahrscheinlich aussehen würde.
Stimmt. Ja.
Also man sieht so ein Frauengesicht und es sieht so ein bisschen aus, als wäre das so die Ästhetik.
Ja, Colorgebung gelb, rot, schwarz.
Ja.
Okay.
Macht ein bisschen nervös.
Ja, macht ein bisschen nervös, aber das Thema ja auch. Also
definitiv.
Ist schon hart.
Wird's bei dir ein bisschen heller im Bücherregal?
Ja, ja. Ich bin hier die Sunny und Smutty Side irgendwie. Und du kommst hier mit deinen düsteren Themen.
Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du bei unserem Podcast an Bord gekommen bist. Dass die Nuancen vielfältiger werden.
Ja. wie das vorher war, einfach so ein dunkler Ort hier. Der Podcast.
Ja, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich, obwohl ich habe ja auch so Musikbücher und so viele, ja. Die Leute, die ich interviewt habe, die haben ja einen
Row Zero ist auch super.
Also ach, scheiße,
happy
gut.
Einfach.
Gut, happy gut. Das war jetzt nicht das. Aber vorher Paula Irmschler zum Beispiel, ja, das stimmt. Ist ja eigentlich so ganz, und auch Favoriter Michelle Steinbeck war auch, ist auch eher, na, ist doch auch recht abgründig. Okay, ich rede mich um Kopf und Kragen.
Das ist schon, also, dass die da mit einem Koffer rumläuft, wo ein tot erschlagenes Kind drin ist, war doch Favorit.
Das war ihr erster Roman, ja, genau. So. Ja, aber der zweite ist, ja, hat auch solche Elemente, aber ist auch lustig. Aber wir kommen vom Thema ab, so. Worauf freust du dich denn jetzt im Herbst?
Also, ich freue mich sehr dolle auf Between My Worlds.
Oh, das Cover sieht schon cool aus.
Ja, von Basma Halak. Also, das ist tatsächlich eine Autorenfreundin von mir.
Ach, da gibt es einige, ne? Ja, du bist schon so ein bisschen in der Szene drin.
Das ist lustig, weil Rabia, die auch hier im Podcast war, Rabia Dorn, die und Basma sind so meine beiden Freundinnen und die sind auch befreundet. Und deswegen sind wir jetzt so eine Crew, glaube ich, keine Ahnung. Und ich finde halt einfach, erstmal dieses Cover ist wunderschön. Basma hat mir auch einfach gezeigt, wie sie dieses Cover gepitcht hat an den Verlag. Das fand ich richtig cool. Also sie ist halt auch so wie ich. Irgendwie, man muss alles planen und alles genau auflisten und so. Das habe ich auch geliebt. Und ja, in diesem Buch geht es um Kalima, die eine Fotografin ist und sie erfährt einen richtig schlimmen Shitstorm. Und flüchtet daraufhin nach Island und trifft da auf einen Typen, der, ich glaube, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber der ist von Erin Warner inspiriert. Erin Warner ist so der Book-Boyfriend auf TikTok schlechthin.
Okay.
Kannst dich ja mal belesen.
Interessantes Rabbit Hole, ich bieg mal ab.
Ja, kannst dir mal aufschlauen. Genau, der ist so blond und ist ein bisschen moralisch fragwürdig, aber trotzdem hat der so eine richtig lovely side. Ja, und Basma liebt halt auch Erin Warner und ihr Bookboyfriend ist auch inspiriert davon. Und generell ist es ein sehr atmosphärisches Buch. Es geht sehr viel halt um das Leben, die Liebe, um wo wir als Mensch stehen und was wir erreichen wollen. Und dazu noch diese geile Kulisse von Island und dieses einfach neue Sachen entdecken und einfach gucken, was das Leben für einen bereithält. Und das hört sich an wie ein Feel-Good-Buch, aber auch wie ein sehr deepes Buch, wo man sehr viel nachdenken muss. Und es ist auch ein Own-Voice-Buch. Also die Protagonistin, jetzt weiß ich gar nicht, was ich, also es ist halt ein Own-Voice-Roman. Und genau, das finde ich auch einfach immer mega spannend. Und ich bin tatsächlich auch beauftragt, die Illustration zu diesem Buch, also die Charakterkarte zu machen. Und konnte deshalb auch schon so ein bisschen reinlesen, das Buch. Und es ist einfach so wunderschön. Und man hat das Gefühl, das heilt die Seele so ein Stück. Also das, was deine Bücher so ein bisschen aufreißen, da muss man dann ein bisschen Between My Worlds lesen. Und das heilt dann. Und das kommt im September raus. Und es ist eine Dilogie. Also es kommt noch ein zweiter Teil dann. Das ist auch richtig geil. Ich habe jetzt leider nicht das Cover vom zweiten Teil da. Aber du kannst dir vorstellen, dass das Bild hier einfach so weitergeht. Mhm. Dass dann hier der Typ steht und sie so an die Hand nehmen möchte. Sieht auch richtig cool aus. Und das hier ist halt Island. Und dann die andere Kulisse ist halt so Berlin, weil es dann in Berlin spielt. Mhm. Ja, wir lieben ja auch Bücher, die in Berlin spielen.
Definitiv.
Ja. Also es
wird ein harter Kulturschock von Island zurück nach Berlin.
Ja, glaube ich auch. Aber ich bin halt richtig interessiert und ich freue mich richtig darauf, das zu lesen. Und ich kann es gar nicht abwarten. Ja.
Hatte sie denn die Chance, auch ein bisschen auf Island, in Island zu sein und dort zu schreiben? Oder hat sie quasi aus Erinnerungen gezehrt? Weißt du das?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber ich frage sie demnächst auf jeden Fall mal. Aber ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen, ne?
Ich wittere da auch schon wieder eine Interviewfolge.
Ja, oh mein Gott, ja unbedingt. Das ist auf jeden Fall geplant. Dann im September, freut euch drauf. Also ich bin schon hyped. Und das ist praktisch, weil sie wohnen auch in Berlin und dann können wir hier in einem Raum sitzen und quatschen. Ja.
Ja, klingt, würde ich sagen, so gut wie gebucht.
Ja, ist so.
Muss also, die Autorin nur noch Bescheid wissen. Ja,
also Basma, wenn du das hörst, also steht, ne? Also wir haben ein Date im September.
Okay. So muss das.
Genau.
Ja, sehr schön.
Ja, dann habe ich jetzt auf jeden Fall neue Empfehlungen von dir bekommen und du ein paar schöne Bücher.
Ja, also gerade Daughter of the Pirate King hatte ich tatsächlich auch schon auf meiner Liste, dass ich da mal reinlesen wollte, weil mir das auch schon bei BookTok begegnet ist und mich
auf meiner
die
Seite.
Welt. Das könnte vielleicht sogar, also ich auch auf einer englischsprachigen, aber bei dir glaube ich auch. Das kann durchaus sein.
Nein, das sagst du jetzt nur so, ich weiß es.
Nee, ich glaube, ja, genau. Also das, deswegen, und das ist eine Welt, und ich habe schon die, das eine Buch, ich mache das immer so, dass ich, damit ich auch nicht vergesse, was ich lesen will, immer schon als E-Book so diesen Auszug runterlade, die ersten 20 Seiten, weil mir das auch immer schon sehr hilft, ob mir der Tonfall gefällt. Und das wäre, ist glaube ich auch ein Summer Read, weil mir wird auch gerade wieder klar, ein bisschen was Helleres zwischendurch muss auch mal sein.
So Piraten, die sich gegenseitig abschlachten, schön also.
Das ist genau, my idea of fun.
Schon, aber halt strong female protagonist ist eh immer wichtig, finde ich. Und das magst du ja auch, also kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen.
Voll. Und nachdem uns die ganzen stoischen Mackerhelden über Jahrzehnte vor die Nase gesetzt wurden, wird das ja auch mal Zeit.
Ja, habe ich keinen Bock mehr drauf.
So muss ehrlich. Das. Ja, damit sind wir jetzt aber dann auch so langsam am Ende dieser sehr schönen Halbzeit-Sommer-Folge.
Ja.
Wir müssen noch überlegen, wie wir sie dann im Internet nennen.
Ich habe schon ein paar Ideen, also so ein paar Momente aus dem Podcast, die man anteasern kann.
Sehr gut, das kriegen wir hin.
Okay.
Ja, und dann würde ich sagen, wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß dabei wie wir. Das war das Buch zur Woche vom Diffus Magazin, vom gewohnten Duo, diesmal zeitgleich am Mikro und nicht auf zwei Folgen verteilt. Mein Name ist und war Daniel Koch.
Ich bin und war Zilli Leonora.
Und wirst es hoffentlich morgen auch noch sein.
Ja, hoffen wir es.
Ja, und damit würde ich sagen, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Buch.
Tschüss.